Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute beginnt sie, die Welt-AIDS-Konferenz. Die Teilnehmenden würden dafür eigentlich nach San Francisco reisen, wenn nicht eine andere Krankheit das verhindert hätte. Antje Passenheim berichtet.
Mit Bedacht hatten die Organisatoren den Konferenzort San Francisco ausgewählt. Die Stadt, die in den 1980er Jahren so tödlich von AIDS betroffen war, wie keine andere in der westlichen Welt. Und die durch ihre revolutionäre Gesundheitspolitik ihrem Ziel seitdem immer näher kommt. Getting to zero, keine Neuinfektionen. Doch die tausenden Teilnehmer der 23. Welt-AIDS-Konferenz können San Francisco wegen Corona nur virtuell besuchen.
Welcome to AIDS 2020 Virtual.
Können in über 600 Videoveranstaltungen die neuesten Forschungsstände und Trends erfahren. Auch Mediziner Max Appenroth wäre jetzt in Kalifornien. Der Doktorand an der Berliner Charité nimmt an der Konferenz auch als Menschenrechtsaktivist teil, mit der Organisation Global Action for Trans Equality, für die Gleichstellung von Transpersonen. Gerade für Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, gibt es in der HIV-Behandlung noch viele Barrieren, erklärt Appenroth.
Transpersonen machen sehr viele Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitssystem, weil sie dort eben auch auf Ablehnung stoßen.
Die Umstellung zu einer virtuellen Konferenz trifft die Gruppe daher besonders, denn sie sind bisher auf keiner der großen AIDS-Konferenzen wirklich gesehen worden. Dabei gibt es wenige, aber alarmierende Statistiken im Zusammenhang mit der Immunschwächekrankheit.
Die größte Studie, die es dazu bislang gibt, hat zum Beispiel gezeigt, dass in den USA jede fünfte schwarze Transfrau mit HIV lebt. Das sind einfach ganz extrem hohe Zahlen.
Genau solche Probleme sollen Platz haben auf der AIDS-Konferenz. Wie ist der Stand bei den neuesten Medikamenten, die seit Jahren dafür sorgen, dass die Infektionsrate stetig abnimmt und dass AIDS nicht mehr tödlich sein muss? Wie beeinflusst die Klimakrise HIV und was können wir in der Bekämpfung anderer Pandemien vom Umgang mit AIDS lernen? Die Hoffnung vieler, die Welt hat über den erfolgreichen Umgang mit AIDS viel von San Francisco gelernt. Das könnte sie über die AIDS-Konferenz nun auch über die neue Pandemie namens Covid-19 tun.
Antje Passenheim berichtete. Die Welt-AIDS-Konferenz 2020, also nur virtuell. Und wir fragen, stellt Corona AIDS in den Schatten? Und das will ich jetzt wissen von Kai Kupferschmidt. Er ist Wissenschaftsjournalist und jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn man sich die Zahlen in Erinnerung ruft, die da eben genannt wurden, dann fragt man sich, kann diese Krankheit eigentlich je besiegt werden?
Also wir haben eigentlich in den letzten Jahren erstaunlich viel Fortschritt dabei gemacht. Das ist jetzt seit etwas mehr als 10 Jahren gehen die Zahlen zurück. Das ist im Großteil darauf zurückzuführen, dass wir nach den Problemen am Anfang jetzt doch sehr gute Medikamente haben, die nicht nur das Risiko letztlich wirklich an AIDS zu erkranken fast auf null reduzieren, sondern auch das Risiko, jemand anders anzustecken. Und das hat geholfen, die Infektionszahlen weltweit sozusagen so ein bisschen diesen Trend zu verändern. Und die Zahlen gehen seitdem deutlich runter.
Nun gibt es Mittel für HIV-positive Menschen, aber gibt es die auch für jeden?
Das ist tatsächlich das Hauptproblem. Also es ist, ich glaube, das ist etwas, wenn wir jetzt auch über Covid diskutieren immer und dann gesagt wird, gut, wenn man dann einen Impfstoff hat oder so. Insgesamt in meiner Arbeit als Global Health Reporter komme ich natürlich immer wieder an diesen Punkt, wir haben ganz viele Krankheiten, für die wir gute Mittel haben. Es ist nur die Frage des Zugangs. Tatsächlich ist es so, wir haben dieses Ziel, also das hat die WHO und die Vereinten Nationen haben das ausgegeben, dass man sagt, wir sollten versuchen, dass mindestens 90% der Menschen, die HIV-positiv sind, ihren Status kennen und dass 90% von denen dann auch Medikamente bekommen. Das haben wir bisher nicht erreicht. Es sind, glaube ich, im südlichen Afrika ungefähr 60%, die tatsächlich Medikamente bekommen.
Aber selbst in Deutschland leben nach einer aktuellen Schätzung mehr als 10.000 Menschen mit einer nicht diagnostizierten HIV-Infektion. Wird da zu wenig getestet oder wie kommt es dazu?
Ja, das ist natürlich eines der großen Probleme. Viele der Infektionen auch, die dann noch stattfinden, finden halt sehr früh statt, bevor Menschen ihren eigenen Status kennen. Das heißt, man hat dieses Fenster und in dem Maße, in dem die Krankheit auch in den Hintergrund getreten ist in den letzten Jahren, gerade so in Deutschland, in diesem Kontext, wo dann manchmal auch, also ich bin ja selber schwul und in der schwulen Community manchmal auch dieses Gefühl herrscht, okay, wir haben das weitgehend im Griff und man weiß das jetzt alles.
Ist auch kaum noch in der Öffentlichkeit die Rede davon.
Es wird sehr viel weniger darüber geredet, glaube ich, und das gibt einem manchmal so ein bisschen den Freibrief, glaube ich, sich dann damit nicht mehr auseinandersetzen zu müssen oder zumindest das Gefühl. Und das führt dann natürlich dazu, dass man eher Personen hat, die ihren eigenen Status nicht kennen.
AIDS ist ja weltweit verbreitet. Sie haben schon das südliche Afrika erwähnt, hat das Verhalten vieler Menschen verändert. Können wir daraus auch für den Umgang mit Corona lernen?
Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die wir eigentlich sozusagen hätten lernen können. Jetzt ist leider eine der Markenzeichen dieser Pandemie für mich, dass wir bisher sehr, sehr schlecht darin gewesen sind, zu lernen von den Erfahrungen anderer oder von unseren eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Aber eine Sache, die zum Beispiel ganz klar ist, ist, das wissen wir schon sehr lange aus HIV, dass es zum Beispiel wahnsinnig wichtig ist, seinen eigenen Status zu kennen. Darum ist das Testen so wichtig, weil es ein Unterschied ist, ob ich jemandem sage, wenn du Symptome hast, dann bleib bitte zu Hause jetzt bei Covid-19 oder dass ich jemandem sage, hier ist ein positiver Test, du hast dieses Virus, also bist du sozusagen, das besteht die Gefahr, dass du andere infizieren könntest. Das ist ein Grund, warum Testen zum Beispiel wahnsinnig wichtig ist und auch möglichst schnell den Leuten ihre Testergebnisse zu geben. Aber auch rund um das Thema Stigmatisierung und die Tatsache, dass wir Menschen einfach die Art und Weise, wie wir an Menschen herantreten, dass wir nicht nur kommunizieren sollten für die Menschen, die infiziert sind, sondern dass es auch wahnsinnig wichtig ist, die noch nicht Infizierten zu informieren. Und als letztes vielleicht, dass es wahnsinnig wichtig ist, immer wieder die gleichen Dinge zu sagen. Also auch nach 30 Jahren sind wir bei HIV ja nicht an dem Punkt, wo wir aufhören können zu sagen, was ist Risikoverhalten, was ist nicht Risikoverhalten. Und ich glaube, die Gefahr besteht auch bei Covid-19 so ein bisschen, dass jetzt, wenn wir mehr reden über einen Impfstoff, der kommen könnte und so, dass so ein bisschen diese ganz basischen Empfehlungen quasi so ein bisschen vernachlässigt werden. Das wissen wir aus der Erfahrung mit HIV, dass wir das nicht machen können.
Also was bei HIV das Kondom ist, wäre hier also Maske, Abstand, Hygiene.
Ja.
Wir haben ja gerade am US-Unabhängigkeitstag gesehen, wie sorglos da manche in den USA umgehen mit dieser Krankheit, inklusive der US-Präsident. Der wird ja bekanntlich von einem renommierten Virologen beraten, Anthony Fauci. Der hat auch schon bei AIDS eine Rolle gespielt.
Ja, das ist eines wirklich der Phänomene dieser Pandemie in den USA, dass die Top-Forscher, die das im Grunde genommen begleiten jetzt für die US-Regierung, kommen alle aus dem HIV-Feld. Also auch Robert Redfield, der das CDC, die US-Seuchenschutzbehörde, leitet und Deborah Birx, die Taskforce des Weißen Hauses leitet. Das sind alles Menschen, die groß geworden sind als Forscher in dieser HIV-Pandemie. Und das hat ganz interessante Effekte, glaube ich, so. Also es ist zum einen halt so, dass die sich alle gegenseitig kennen und eigentlich natürlich auch, weil HIV die letzte Pandemie war, die wirklich den Westen so stark erwischt hat, da so ein bisschen eigentlich gelernt haben, auch vorsichtig zu sein. Wir haben ja bei HIV die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, einen Impfstoff zu versprechen und dann festzustellen, wir kriegen den auch nach Jahrzehnten nicht. Das sind, glaube ich, Dinge, also wenn ich mit Tony Fauci spreche, das ist etwas, was dem absolut bewusst ist, was er jedes Mal wieder sehr vorsichtig formuliert.
Sie sind selbst HIV-positiv, haben darüber auch geschrieben. Gab es denn sowas, sind Leute auf Abstand gegangen damals, als Sie das öffentlich gemacht haben, von denen Sie das nicht erwartet hatten?
Nein, überhaupt nicht. Also es sind auch keine Menschen auf Abstand gegangen, von denen ich das erwartet hätte.
Okay.
Also nee, das gab es eigentlich nicht. Es ist natürlich eine der Besonderheiten, weil ich meine, ich habe ja auch manchmal das Gefühl, wir befinden uns ja sehr spät in dieser HIV-Pandemie. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich habe so das Ende der ersten Staffel jetzt miterlebt und jetzt erlebe ich bei Covid-19 sozusagen die zweite Staffel von Anfang an. Also da haben wir sozusagen bestimmte Sachen schon gelernt und natürlich ist es auch so, dass das Risiko in erster Linie, dadurch, dass es sexuell übertragbar ist, ist einfach irrational auch wäre für viele Menschen, da jetzt Angst zu haben. Das ist natürlich, das merkt man jetzt schon bei Covid-19, eine andere Situation, dass Menschen mit dieser Angst anders umgehen.
Kai Kupferschmidt war bei mir zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke erstmal für das Interview.
Danke.